Liebe Freunde, in einem Flugzeug ist eine Tragfläche in Brand geraten und der Flugkapitän meldet sich über Lautsprecher: Meine Damen und Herren, bewahren Sie bitte Ruhe, in wenigen Minuten haben wir die Sache im Griff. Der Brand wird aber immer schlimmer. Der Kapitän meldet sich wieder, sagt: Meine Damen und Herren, wir müssen in wenigen Minuten eine Notlandung vornehmen. Sollte unter den Fluggästen ein Pfarrer sein, bitten wir den, dass er sich sofort meldet. Niemand meldet sich. Dann kommt wieder die Stimme des Kapitäns: Ist denn niemand unter den Fluggästen, der wenigstens eine religiöse Handlung vollziehen kann? Da hebt sich ein Mann, nimmt seinen Hut und geht sammelnd durch die Reihen. Wer weiß schon, was eine religiöse Handlung ist? Viele wissen ja noch nicht mal, was eine Religion ist. Deshalb halten wir heute Abend hier eine Religionsstunde. Ich erzähle euch mal was über Religion. Das ist der verwickelste und schwierigste Gegenstand der Wissenschaft. Und da ich von Hause Religionswissenschaftler bin, könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Ich halte hier zwar keinen wissenschaftlichen Vortrag, sondern eine Predigt, aber ein gewisses Maß von Informationen kann ich euch heute Abend nicht ersparen. Also fangen wir gleich an, solange ihr noch frisch seid, mit den trockenen Tatsachen. Erstens, es gibt nirgends auf der Welt ein Volk ohne Religion. Zweitens, es gibt keine allgemeingültige Definition von Religion. Und drittens, es gibt keine befriedigende Erklärung über den Ursprung der Religion. Die meisten Erklärungsversuche, die enthalten nur Teilwahrheiten und sind damit eben falsch. Wie zum Beispiel diese willkürliche Konstruktion von Sigmund Freud oder von Ludwig Feuerbach, auf den sich dann später der Marxismus berufen hat. Wir können nur feststellen, Religion ist, rein wissenschaftlich gesehen, etwas, das zum Menschen dazugehört. Religion ist mit der Tatsache des Menschen gegeben. Der Mensch ist unrettbar religiös. Die Religion ist in der ganzen Menschheitsgeschichte der Antriebsfaktor gewesen, der die Gesamtheit des Lebens beherrscht hat, der dem Leben Inhalt und Sinn gegeben hat und der auch als der Motor für die kulturgeschichtliche Entwicklung gewirkt hat. Findet ihr das schon langweilig? Also keine Sorge, es wird jetzt noch langweiliger. Jetzt kommt die Statistik. Also aufgepasst, auf unserer Erde leben über 5 Milliarden Menschen. Und davon sind 1,7 Milliarden Christen, 1,2 Milliarden sind Moslems und dann kommen noch so etliche Millionen Hindus, Konfuzianer, Buddhisten und noch eine Menge anderes, kleineres Zeug. Ich nenne nur die wichtigsten, die Atheisten, die sind gemessen an der Weltbevölkerung eine ganz kleine Minderheit, über die brauchen wir gar nicht zu reden. Alle diese Religionen befinden sich in einem ungeheuren Konkurrenzkampf. Jeder will jeden für sich gewinnen. Möglichst die ganze Menschheit. Und viele haben dabei wirklich gewaltige Erfolge erzielt. Ihr müsst euch mal vorstellen, seit dem Jahr 1900. Da haben sich die Moslems versechsfacht. Die Christen haben sich nur verdreifacht in der gleichen Zeit. Jedenfalls, jede Religion wirbt um Anhänger. Und die, die umworben werden, das sind wir auch. Du brauchst nicht bloß auf irgendeiner x-beliebigen Fußgängerzone in einer x-beliebigen Stadt lang gehen, da bekommst du eine ganze Menge religiöse Angebote. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir stellen uns ein riesiges Kaufhaus vor. Mit vielen Abteilungen und Stockwerken. Und überall wird die gleiche Ware verkauft. Die Ware heißt Religion. Ganz unten im Keller, da ist so die Abteilung für das exotische Kunstgewerbe. Gibt's schwarze Klamotten und Ketten für die Satansanbeter, Fetische und Medizinbeutel für Anhänger von Primitivreligionen. Für zivilisierte Wilde aus Europa gibt's da Talismans und Hufeisen fürs Auto und sowas. Im Erdgeschoss ist dann die Möbelabteilung. Da gibt's Tische zum Tischrücken für die Spiritisten. Nagelbretter für die Fakire. Weiter oben kommt die Abteilung für Bücher. Da sind die Buchreligionen, also die großen Weltreligionen, Christentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus, untergebracht. Im obersten Stockwerk, da riecht's nach Rosenduft und Patchouli, Räucherstäbchen. Es wird Müsli für den Magen gereicht. Softmusik für harmoniebedürftige Seelen, also Esoterik. New Age. Und ganz oben unterm Dach, oder sagen wir mal, oben auf dem Dach, wo die Luft schon ganz dünn wird, da sitzen dann die Mystiker. Und wir betreten das Warenhaus in dem Moment, wo gerade so eine Art Schönheitswettbewerb stattfindet. Jedes Mannequin hat im Arm eine Tüte, wo die betreffende Religion drinne steckt. Und es geht jetzt darum, eine Miss-Religion zu wählen. Und wir alle sind die Jury, wir machen mit. Also was machen wir jetzt? Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, alle Religionen sind gleich falsch. Dann kann keine Missreligion gewählt werden. Zweitens, alle Religionen sind gleich wahr. Dann kann auch keine Missreligion gewählt werden. Drittens, alle Religionen sind falsch, nur eine ist wahr. Nur in diesem Falle kann gewählt werden. Aber wer? Wir gehen jetzt nochmal diese drei Möglichkeiten durch. Nummer eins, alle Religionen sind gleich falsch. Diesen Standpunkt vertreten ja heute eine Menge Leute. Die sagen, das ganze Geschäft mit der Religion ist ein einziger großer Bluff. In Wirklichkeit sind nämlich alle Tüten leer. Da steckt überhaupt nichts drin, das ganze religiöse Zeug gehört auf den Müll der Geschichte. Diese Meinung halte ich, auch wenn die sehr oft ausgesprochen wird, für ausgesprochen dumm. Man kann nicht die Religion, die wie nichts anderes die Geschichte der Menschheit geprägt hat und die Menschen geformt hat bis zur Gegenwart, die kann man nicht in Bausch und Bogen als falsch abstempeln. Also das Phänomen, dem die Menschheit die größten Schätze verdankt, die kulturellen Schätze, die Kunst, ihre ethischen Normen. Also das einfach als total falsch und unrichtig abzustempeln, das geht nicht. Das kann man nicht mit einer Handbewegung abtun. Möglichkeit Nummer zwei, alle Religionen sind gleich wahr. Auch dieser Standpunkt wird von vielen vertreten, zum Beispiel von dem Lessing. Könnt ihr euch erinnern an manche dunkle Deutschstunde? Nathan der Weise, die Ringparabel. Diese Leute sagen, das ist ganz egal, durch welche Türe du in das große religiöse Kaufhaus reinkommst, von wem du dich bedienen lässt und welche Tüte du kaufst. In jeder Tüte ist sowieso der gleiche Inhalt drin. Die sehen nur von außen ein bisschen anders aus. Wenn das so ist, da ergeben sich daraus zwei Folgerungen. Entweder es ist völlig gleichgültig, welche Tüte du kaufst. Hauptsache, du hast überhaupt eine. Also mit anderen Worten, das ist egal, ob du Christ, Moslem oder Buddhist bist. Hauptsache, du glaubst an irgendwas. Oder die zweite Folgerung. Wenn alle Tüten den gleichen Inhalt haben, sowieso, da wäre es ja am praktischsten, wir schütten die alle in eine einzige große Tüte rein, wo dann eben für jeden Geschmack was drin ist. Anders ausgedrückt, wir mixen aus den Religionen der Welt einen großen Cocktail, eine Welteinheitsreligion. Denn, so sagt man ja, alle Religionen führen zu dem gleichen Ziel. Auch diese Behauptung ist Unsinn. So kann nur einer reden, der keine Ahnung hat. Ich kann das euch beweisen auf einer ganz objektiven Basis. Je genauer ihr in die verschiedenen Tüten hineinseht, also je intensiver ihr euch mit anderen Religionen befasst, umso genauer erkennt ihr, der Inhalt ist trotz vieler Ähnlichkeiten so verschieden, dass man sagen muss, die Religionen unterscheiden sich durch ihre sich widersprechenden Zielsetzungen derartig krass, dass die weder logisch noch praktisch miteinander zu vereinbaren sind. Wir wollen uns mal die großen Weltreligionen daraufhin ansehen. Also was das Christentum ist, das kann man ja auf eine Formel bringen, meinetwegen das Glaubensbekenntnis. Das ist ja schon ziemlich lang, da genügt beim Christentum aber schon ein Wort, ein einziger Name, der Name Jesus. Denn im Christentum geht es nicht um eine Lehre, sondern geht es um eine Person, es geht um den Sohn Gottes, der Mensch wurde, um die Menschheit zu erlösen. Personen spielen auch in anderen Religionen eine Rolle. Es ist nur so, alle Religionsstifter sind tot, aber Jesus lebt. Mit dem Namen Jesus ist alles gesagt. An dem entscheidet sich alles. Deswegen sagte die Bibel in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden. Was dagegen der Hinduismus eigentlich ist, das kann man überhaupt nicht definieren. Mahatma Gandhi, der selber Hindu gewesen ist, der hat gesagt, das eigentliche Wesen des Hinduismus besteht in der Beschützung der Kuh. Im Hinduismus spielt nämlich die Kuh eine große Rolle. Wenn ein frommer Hindu stirbt, muss er im Sterben den Schwanz einer Kuh in der Hand haben. Das klingt natürlich für unsere europäischen Ohren ein bisschen merkwürdig. Bloß, ich muss euch bitten, dass ihr euch darüber nicht belustigt. Bedenkt bitte, dass im Rahmen des indischen Denkens hier gar nichts Komisches ist. Das ist für die eine Frage von ganz großem religiösen Gewicht. Für den Hindu ist die Kuh heilig. Die ist so heilig, dass er niemals eine Kuh töten würde. Da stirbt der Hindu lieber selber. Während heute in Indien Menschen zu Millionen verhungern, laufen in Indien über 200 Millionen Kühe rum, die keiner zu schlachten wagt, weil dieses Tier als heilig gilt. Hier wird mal der ganze Irrsinn des Heidentums deutlich und außerdem der Unterschied zu Jesus. Der hat nämlich alle derartigen religiösen Gesetze abgeschafft. Jesus hat gesagt, der Mensch ist nicht für die Gesetze da, sondern die Gesetze sind für den Menschen da. Und wenn die Gesetze dem Menschen schaden, dann müssen die Gesetze eben im Namen der Liebe abgeschafft werden. Dieses Wort Liebe, das ist überhaupt der größte Unterschied zwischen Jesus und den anderen Religionen. Jesus redet von Liebe, von Nächstenliebe. Dieses Wort, das gibt's nur in der Bibel. In keiner anderen Religion der Welt und in keiner anderen Sprache der Welt kommt dieses Wort Nächstenliebe überhaupt nur vor. Stellt euch mal vor, wie unsere Welt aussehen würde, wenn es dieses Wort nicht gäbe. Ihr könntet heute Abend alle nach Hause gehen, braucht keinen Pfennig an der Kollekte da abzugeben. Was bedeutet das, dass hier in Chemnitz junge Menschen sind, die Geld geben für andere Menschen in einem anderen Land, die sie nie gesehen haben, die ihr nie sehen werdet, die euch völlig fremd sind? Das ist Nächstenliebe. Und mit den paar Mark, mit denen ihr gebt, könnt ihr ein bisschen Liebe, ein wenig Liebe in diese kaputte Welt reinbringen. Und wie arm und wie leer wäre unsere Welt, wenn da nicht einer gekommen wäre, dieser Jesus, und gesagt hätte, Leute, habt den Nächsten lieb. Wie gesagt, in den anderen Religionen gibt es dieses Wort gar nicht. Aber nochmal zurück zum Hinduismus. Der Hinduismus, der hat keinen Stifter, wie der Islam. Der hat kein Bekenntnis oder Dogma, wie das Christentum. Der Hinduismus, der hat auch nicht nur einen einzigen Gott, der hat 330 Millionen Götter. Man kann aber als Hindu genauso gut auch Atheist sein. Spielt dort gar keine Rolle. Das Ziel des Hinduismus ist die Selbsterlösung vom sogenannten Nicht-Wissen. Das erlösende Wissen kann man aber nur als Mann erlangen. Die Frau ist davon grundsätzlich ausgeschlossen. Und die Kastenlosen übrigens auch. Das sind also in Indien mehr als 70 Millionen Menschen. Also ich finde da wirklich besser, was in der Bibel steht. Da steht drin, ihr alle seid Gottes Kinder, Gott macht keinen Unterschied zwischen Diener und Herr, auch nicht zwischen Mann und Frau. Verbunden mit Jesus Christus seid ihr alle eins. Zwischen den Religionen und dem Christentum, da ist das Verständnis von Gott und von Welt so verschieden, dass überhaupt keine Rede davon sein kann, dass das überall der gleiche Gott wäre. Also der Satz, im Grunde genommen beten alle Menschen den gleichen Gott an, ist eine dummdreiste Behauptung. Der Buddha zum Beispiel, der kannte überhaupt keinen Gott. Buddha war ein Königssohn, der hat im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt und der war an der Gottesfrage überhaupt nicht interessiert. Der hat Gott nicht etwa abgelehnt, sondern für Buddha war Gott einfach nicht existent. Und demzufolge sind die Buddhisten in Wirklichkeit Atheisten. Und da sie auch kein Gebet kennen, keine Seele, kein Jenseits, da muss man sogar fragen, ob der Buddhismus überhaupt eine Religion ist. Und tatsächlich ist der Buddhismus eine Art Philosophie, und zwar eine pessimistische Philosophie. Das Ziel des Buddhismus ist das Nirvana, das heißt das absolute Nichts. Und den schwierigen Weg dorthin, den können auch nur solche Leute gehen, die sich das eben leisten können, sich mit sowas zu befassen. Ein normaler Mensch, der seine Zeit mit Arbeit zubringen muss, der hat da überhaupt keine Chance. Für die breite Masse ist das nichts. Das ist bei Jesus genau umgedreht. Jesus sagt, jeder Mensch kann gerettet werden. Und gerade die Armen, die Ausgegrenzten, die haben bei ihm die größte Chance. Je weiter unten einer steht, umso näher steht er Gott. Nun kann natürlich der Mensch mit so einer eiskalten Philosophie wie dem Buddhismus, wo am Ende auch noch das Nichts steht, also damit kann kein Mensch auf die Dauer leben. Weil der Mensch eben sein Wesen nach Religiöses, er muss etwas haben, was er verehrt. Und wenn es Gott nicht ist, da ist es eben irgendwas anderes. Und so kam das, dass im Laufe der Zeit die Buddhisten den Buddha, für den es Gott nicht gab, zum Gott machten, den sie anbeten. Also wenn heute Buddhisten Buddha als Gott anbeten, dann geschieht das in genauem Gegensatz zu der Lehre dieses Mannes, der gesagt hatte, es gibt keinen Gott, also gibt es auch kein Gebet, also gibt es auch keine Priester. So viel mal zum Buddhismus. Jetzt ein paar Worte zum Islam. Fällt mir als erstes eine Geschichte ein aus der ehemaligen DDR. Honecker und Regen sitzen beim Mineralwasser zusammen und sprechen über eine Frage, nämlich, was ist in deinem Land dein größtes Problem? Ronny sagt, Drogen, Kriminalität. Der Honne sagt, Islam. Wie bitte, sagt der Ronny, Islam? Ich denke, ihr seid ein atheistisches Land. Wieso kann der Islam dein Problem sein? Erklär mal. Und da sagt der Honne, naja, die Partei Islam, der FDGB Islam, die Wirtschaft Islam und so weiter und so fort. Also jetzt im Ernst. Islam heißt auf Deutsch Unterwerfung. Und zwar Unterwerfung unter Allah. So nennen die Moslems ihren Gott. Das ist ein Gott, den man nicht erkennen kann. Also Allah als Liebe zu bezeichnen oder etwa gar als Vater, das ist für einen Moslem undenkbar. Allah ist unendlich fern. Und nicht mal nach dem Tode haben die Gläubigen mit ihm im Paradies Gemeinschaft. Allah ist nie zu erreichen. Der Islam, der kennt weder einen Erlöser noch eine Erlösungslehre. Übrigens auch die Stellung zur Frau ist äußerst problematisch. Mohammed, der Stifter des Islam, der hatte 11 richtige Frauen und 4 Nebenfrauen. Hatte er von Gott eine Spezialerlaubnis dafür, dass er so viele haben konnte. Im Islam ist die Frau nicht viel wert. Nach der Lehre des Islam hat die Frau keine Seele. Bis zum heutigen Tage dürfen die Frauen den Gottesdienst zum Beispiel dort nicht besuchen. Brauchen die nicht. Sind ausgeschlossen. Der Islam ist fatalistisch. Kismet, Schicksal, man kann nichts machen. Für den Hinduismus ist das Leben hassenswert. Er hat auch eine pessimistische Grundkonzeption. Für den Buddhismus ist das Lebensideal Gelassenheit. Und das Christentum ist gar nicht vorstellbar ohne Engagement, Aktivität. Und das alles widerspricht sich derartig und lässt sich beim besten Willen nicht unter einen Hut bringen. Und die Folge davon ist, dass alle Religionen, auch wenn sie sich in der Theorie oft tolerant gebärden, in der Praxis intolerant sind. Jede sagt, nur ich habe die Wahrheit, nur ich kann die Menschheit zum Ziel führen. Nur ich weiß den richtigen Weg. Und damit wären wir jetzt bei der dritten Möglichkeit. Alle Religionen sind mehr oder weniger falsch, nur eine ist wahr. Aber welche? Wir sind also jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir unsere Missreligion wählen müssen. Für mich ist jetzt allerdings der Punkt gekommen, wo ich aufhöre, die Religionen miteinander zu vergleichen. Was ich bisher gesagt habe, das hat der Information gedient. Aber auf diese Art und Weise findest du nie raus, welche Religion die wahre ist. Und außerdem, das ist ja kein Geheimnis, rede ich zu euch als Christ. Ich brauche nicht mehr zu wählen. Ich kann noch gar nicht mehr wählen. Nicht, weil ich schon gewählt habe, sondern weil ich gewählt bin. Es hat mich gepackt. Das heißt, das ist nicht korrekt ausgedrückt. Ich glaube nicht an ein Es, an das absolute Sein oder den Urgrund des Seins, sondern ich glaube an eine Person, an Jesus Christus. Der hat mich gepackt, der hat mich gerufen, der hat mich akzeptiert. Der verlangt nicht von mir, wie das die anderen Religionen verlangen, dass ich ständig ein religiöses Leistungssoll bringen muss. Ich muss ihm nicht immer beweisen, wie gut ich bin und dass ich ein Ass bin. Sondern Jesus sagt, in Wirklichkeit bist du ein ganz durchtriebenes Aas. Sünder, nennt die Bibel das. Eine totale Niete. Aber für mich, sagt Jesus, bist du ein Ass. Für mich bist du Trumpf. Ich setze auf dich. Ich setze mein Leben für dich ein. Ich liebe dich. Wenn dir ein Mädchen oder ein Junge sagt, ich liebe dich, da fragst du nicht zurück, warum? Das wäre doch Irrsinn, wenn man auf eine solche Offenbarung mit der Rückfrage nach den Gründen antworten würde. Kein Mensch macht sowas. Ich kann dir deshalb jetzt auch nicht erklären, warum Jesus mich liebt. Weiß ich nicht. Hat sich nie über seine Gründe geäußert. Ich weiß bloß, dass er mich liebt und dass er dich genauso liebt. Und ich sage dir, ohne Freundschaft mit Jesus, da lebst du am Sinn des Lebens vorbei. Hast keinen Retter, keinen Erlöser, keinen, der dir deine Schuld vergibt, keinen Frieden. Na schön, wirst du sagen, woher weißt du das alles? Kannst du das beweisen? Woran sehe ich, dass Jesus nicht böse Philosoph oder Schwätzer ist wie die anderen? Woran sehe ich, dass der anders ist als die anderen? Dass der was tut, für unser einen tut? Dass er was tut, was die anderen nicht tun. Bis jetzt waren das ja alles schöne Worte, genau wie bei den anderen. Also mach mal deine christliche Tüte auf. Zeig mal, ob bei dir mehr drin ist als beim Buddhisten oder beim Muslim. Also gut, wenn ihr wollt, ich mache jetzt meine christliche Tüte auf. Und ich zeige euch den Unvergleichlichen, der alles überragt, den Herrn der Welt. Den Erlöser der Menschheit, den Einzigen, der uns mit Gott ins Reine bringt. Und den Einzigen, der uns in den Himmel bringt. Den Einzigen, der unser Leben in Ordnung bringt. Das heißt, ihn selber kann ich euch gar nicht zeigen. Was ich euch zeigen kann, das ist sein Zeichen. Das kennt ihr alle. Das ist ein Kreuz. An diesem Kreuz, da hängt ein Mensch. Das ist der Mensch gewordene Sohn Gottes. Und der hängt hier unschuldig. Aus einem einzigen Grund. Weil er dich lieb hat. Und weil du ihm genauso viel wert bist. Weil er es nicht ertragen kann, dass du wegen deiner Schuld in Ewigkeit krachen gehst. Denn weil wir alle vor Gott nicht bestehen können, müssten wir eigentlich alle vor Gott getötet werden. Und die Strafe, die auf uns liegt, nimmt er auf sich. Deswegen hängt er hier. Einer muss ja die Schuld mal bezahlen, die auf deinem Leben liegt. Entweder zahlst du sie in der Ewigkeit oder er zahlt sie für dich. Und da sagt er, ich mach das für dich. Lass es mich für dich machen. Und wenn du das glaubst, dann gilt für dich seine Zusage, nämlich dir sind deine Sünden vergeben. Und dieser Satz, dir sind deine Sünden vergeben, dieser Satz unterscheidet das Christentum von allen anderen Religionen. Zum Beispiel im Hinduismus. Da wird gelehrt, wenn du deine Sünden loswerden willst, dann musst du 35 Millionen Mal die Silbe Om beten. Das ist überhaupt nicht zu schaffen. Das bedeutet, du musst deine Schuld selber aus dem Leben schaffen und das schaffst du nicht. Und da kommt Jesus und sagt, du schaffst es nicht, aber ich schaffe es für dich. Ich schaffe deine Schuld aus dem Leben. Wenn du willst. Ein chinesischer Prediger, der hat mal den Unterschied zwischen Jesus und den Weltreligionen in der Geschichte dargestellt. Da ist ein Mensch in die Grube gefallen und da kommt Konfuzius vorbei und geht bis an den Rand der Grube und guckt runter und sagt zu dem, der da drin sitzt, du armer Mensch, wie konntest du nur so dumm sein, da reinzufliegen? Ich gebe dir den guten Rat, wenn du jemals da wieder rauskommst, pass auf, dass dir das nie wieder passiert. Und dann geht er weiter. Dann kommt ein buddhistischer Priester vorbei, der sagt, es tut mir leid, wie ich dich leiden sehe. Ich würde dir gerne helfen, aber du müsstest mir entgegenkommen. Denn irgendwas zu deiner Errettung musst du auch beitragen. Aber der aus der Grube kann ihm nicht entgegenkommen. Und da geht der Priester weiter. Und dann kommt Jesus. Und er steigt runter in die Grube. Und er hebt den Reingefallenen auf und hebt ihn auf seine Schultern und schafft ihn raus und reinigt ihn von seinem Dreck. Siehst du, das ist Jesus. Das ist kein vornehmer Philosoph, der draußen spazieren geht und von oben herab gute Ratschläge erteilt. Sondern das ist einer, der sein Leben für dich gibt. Der von oben runterkommt, dorthin, wo du bist. Wo du mit deinen Problemen sitzt. Und der nicht schöne Worte über das Leiden macht wie der Buddha, sondern der das Leiden auf sich nimmt und mit uns teilt und für uns trägt. Holt dich aus der Tiefe deiner Schuld. Alle anderen Religionen haben um dieses Problem der Sünde drumherum geredet. Jesus ist dran gestorben. Und ich frage dich, welchen Beweis der Liebe Gottes du eigentlich noch haben möchtest? Hast du schon mal einen kennengelernt, der an deiner Stelle gestorben ist? Hast du schon mal einen kennengelernt, der für dich sein Leben geopfert hat? Also ich kenne da nur Jesus. Deswegen ist der für mich die Nummer eins. Und du solltest jetzt, wenn du es noch nicht getan hast, wählen. Und ich bitte dich, triff eine Entscheidung. Und bekehre dich. Und wähle Jesus. Und nimm ihn als die Nummer eins in deinem Leben.